Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Wir gehen heute mal ins Hotel im übertragenen Sinne. Wir sind verbunden mit Dr. Caroline von Kretschmann. Sie führt in vierter Generation das Fünf-Sterne-Hotel Europäischer Hof in Heidelberg und außerdem noch die Unternehmens- und Talentberatung Duke Consultants, die sich unter anderem auf Nachfolgethemen in Familienunternehmen konzentriert. Frau von Kretschmann hat in St. Gallen Betriebswirtschaftslehre studiert, hat dort auch promoviert und wurde vor 2 Jahren zum Hotelier des Jahres gekürt. Herzlich willkommen, Caroline von Kretschmann.
Hallo, Frau Dr. von Kretschmann.
Schönen guten Tag, lieber Herr Reitz, liebe Frau Navidi. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein.
Frau von Kretschmann, wir haben uns mitten in der Corona-Zeit kennengelernt. Damals war die Lage in der Hotellerie sehr angespannt. Wie läuft es denn aktuell? Sind alle Schwierigkeiten von damals überwunden?
Ja, also die Corona-Krise war ja nicht nur für unseren Betrieb, sondern eigentlich für die Hotellerie und Gastronomie insgesamt die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das war ein herber Einschnitt. Und ich würde sagen, wir haben die Wende 2022 gekriegt. Die Nachfrage hat sich auch wieder stabilisiert. 2023 waren wir ungefähr 10% noch hinter Vor-Corona-Niveau. Mittlerweile sind wir wieder auf Vor-Corona-Niveau. Aber es ist natürlich signifikant schlechter als vor Corona, weil wir weniger Eigenkapital haben. Wir haben unsere Reserven aufgebraucht. Wir haben zusätzlich zu kämpfen mit neuen Herausforderungen, der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, unglaublich steigenden Kosten, dem Fachkräftemangel. Also es wird nicht langweilig.
Haben Sie die Preise angehoben oder haben Sie einfach weniger Gewinn, weniger Marge?
Wir haben die Preise moderat angehoben. Wir können die Preise nicht so stark anheben, wie die Kosten steigen. Also beispielsweise Arbeitskosten sind im Vergleich zu letztem Jahr nochmal um 31% in der Hotellerie und Gastronomie gestiegen, also über Branchendurchschnitt in allen anderen Bereichen. Die Energiekosten sind zum Teil 45-50% gestiegen. Die ganzen Lebensmittelkosten sind unfassbar gestiegen. Das heißt, wir können eigentlich die Kostensteigerung nicht auf den Preis umlegen, weil sonst hätten wir gar keine Gäste mehr. Also die Rentabilität der Hotellerie und Gastronomie ist zurückgegangen.
Wie planen Sie, wie ist Ihr Ausblick auf die Politik jetzt in der näheren und mittelfristigen Zukunft?
Also man kann eigentlich auch nicht von Hotellerie pauschal sprechen. Es gibt unterschiedliche Segmente. Also ein Stadthotel ist anders als ein Ferienhotel, die Economy-Hotellerie anders als die Fünf-Sterne-Stadthotellerie wie wir. Und auch jetzt aktuell schon 2024 gibt es Standorte, die haben wahrscheinlich die besten Zahlen ever, beispielsweise Hamburg, beispielsweise München, Düsseldorf. Die hatten sowohl die EM als auch Taylor Swift und Adele und die ganzen Konzerte. Und dann gibt es andere Standorte an der Ostsee, aber auch wir in Heidelberg zum Beispiel. Wir liegen 15% hinter letztem Jahr. Und das liegt unter anderem auch daran, dass wir diese ganzen Sonderkonjunkturen nicht haben, aber auch, dass wir unglaublich viel neue Nachfrage im Markt haben. Also nach Corona sind eben die ganzen Hotelprojekte, die während der Corona-Zeit stillgelegt wurden, jetzt in den Markt gekommen. Und das bedeutet, der Konkurrenzdruck wird viel stärker. Und wir erwarten Ihre Frage von der Hotellerie wahrscheinlich Ähnliches, was die anderen Betriebe in anderen Branchen auch sich wünschen. Das Primäre ist natürlich Bürokratieabbau und verstärkte Digitalisierung der Verwaltung. Die IHK hat ja auch bemessen, dass wir wahrscheinlich 2,5-6% unseres Umsatzes an Bürokratiekosten haben. Und das schlägt sich natürlich direkt bei uns aufs Ergebnis aus. Und da wünschen wir uns natürlich, dass es da wirklich endlich mal vorankommt und Verordnungen, die wirklich nicht sinnvoll sind, eben auch wegkommen. Und das Zweite ist Thema Fachkräftesicherung. Also was kann die Bundesregierung und auch können die Länder machen, damit wir einfache Fachkräfte aus dem Ausland auch bei uns engagieren können? Es ist immer noch so, dass beispielsweise Abschlüsse, die im Ausland erzielt worden, bei uns in Deutschland nicht anerkannt werden. Die Visa-Verteilung ist noch zu zögerlich. Es wurde einiges gemacht mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, aber es reicht nicht. Und selbst das reicht nicht wahrscheinlich, um die Fachkräfte zu kriegen oder überhaupt die Arbeitskräfte, die wir brauchen. Also da geht es dann auch wahrscheinlich darum, mehr die Frauen in den Beruf wieder Vollzeit zurückzukriegen. Das heißt, eine bessere Betreuungsinfrastruktur, das wäre zum Beispiel auch ein Ansatz. Oder wahrscheinlich auch vielleicht das Renteneintrittsalter mal an die gesteigerte Lebenserwartung zu koppeln. Also da sind natürlich unheimlich viele Themen. Und das Dritte sind Steuern und Abgaben. Also wir sind in Deutschland ein Hochsteuerland und da erwarte ich eigentlich von der Politik, dass nicht noch was draufkommt. Also idealerweise wäre es natürlich, wenn die Besteuerung der Unternehmen und auch des Arbeitseinkommens übrigens gesenkt wird. Aber wenn noch zusätzliche Abgaben dazukommen, wie Verpackungsverordnungen und zusätzliche kommunale Bettensteuern beispielsweise bei uns, dann ist irgendwann die Grenze auch erreicht. Und wir sehen es jetzt schon an den zunehmenden Insolvenzen, die in diesem Jahr stattgefunden haben. Die Konsolidierung im Markt schreitet voran, die Kleinen scheiden immer stärker aus und die Großen werden immer größer.
Es wird ja immer bemängelt, dass in Deutschland nicht genug Investments auch von außerhalb kommen. Von den von Ihnen eben erwähnten neuen Hotelprojekten, wie viele kommen da von inländischen Investoren und hinter welchen oder wie vielen stecken ausländische Investoren?
Das kann ich Ihnen jetzt pauschal gar nicht sagen, aber wir haben natürlich auch viele Ketten, die bei uns jetzt neue Standorte eröffnen, beispielsweise Hilton, beispielsweise Marriott, das sind natürlich alles internationale Eigentümer und die haben einfach unglaublich starke Marken und verdienen ihr Geld zum Teil eben auch an anderen Standorten und können dann hier in den Markt eintreten und den Markt besetzen und dann entsprechend auch kleinere Betriebe verdrängen. Aber das sind primär, würde ich schon sagen, ausländische große Ketten, die jetzt aufmachen, aber auch deutsche Nischenanbieter oder Liebhaber, die sich einfach noch ein Hotel dazu holen wollen für ihr Portfolio.
Sie haben den Fachkräftemangel angesprochen. Der ist ja auch in der Hotellerie weit verbreitet. Wie gehen Sie damit um, qualifiziertes Personal zu gewinnen bzw. zu halten?
Wir haben eine sehr spezielle Unternehmenskultur und Führungsphilosophie und die zieht relativ stark neue Kolleginnen und Kollegen an. Also wir sind im Vergleich, glaube ich, zu anderen Hotelbetreibern in der privilegierten Situation, dass wir unsere Stellen noch relativ gut besetzen können. Aber man darf nicht von uns auf andere schließen. Also der Fachkräftemangel ist in der Hotellerie und Gastronomie extrem, hat sich durch Corona auch nicht verbessert, muss man sagen. Und ich setze da sehr stark auf unsere Unternehmenskultur. Das ist auch der Faktor, der am meisten genannt wird, wenn Menschen sich bei uns bewerben. Sie wollen in einer wertschätzenden, empathischen Unternehmenskultur aufwachsen, gefördert werden, gewertschätzt werden und gesehen werden. Und das versuche ich zu transportieren oder versuchen wir zu transportieren mit einer starken Employer-Branding-Marke. Und die spielen wir dann über alle sozialen Kanäle, aber auch auf Messen oder auf Vorträgen beispielsweise. Und damit haben wir relativ viel Erfolg.
Zahlen Sie mehr als andere?
Wir zahlen übertariflich, aber wir zahlen nicht mehr als andere Betreiber, die große Ketten beispielsweise sind, weil die natürlich ganz andere Ressourcen haben, ganz andere Möglichkeiten haben. Aber wir glauben auch, dass Gehalt nicht der primäre Motivator ist, zu uns zu kommen. Also ich glaube auch nicht, dass das ist, was die Menschen am meisten wollen. Man hört ja viel von den Wünschen, insbesondere der neuen Generation. Und da steht Gehalt nicht an erster Stelle, sondern da steht hauptsächlich an erster Stelle die Unternehmenskultur, die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens, das gefördert werden im Unternehmen, die Feedbackkultur. Und natürlich ist Gehalt ein Hygienefaktor. Man muss ein gutes Gehalt zahlen, mit dem man auch gut leben kann. Aber im Vergleich zu großen Ketten, glaube ich, sind wir nicht besser. Wir zahlen aber mehr als andere Betreiber, kleinste Betriebe, die nicht so viel zahlen können wie wir. Aber wir sind immer noch im Niedriglohnsektor in der Hotellerie und Gastronomie. Also vielleicht für Sie ein Durchschnitt in der Hotellerie, und es geht vom Spüler und Zimmermädchen bis hin zum Hoteldirektor, liegt der Durchschnittslohn bei 37.000 Euro brutto. Der Durchschnitt in der normalen, also über Deutschland hinweg, liegt bei, glaube ich, 49.000 Euro brutto. Also mein Spruch ist immer, wer wegen des Geldes kommt, der geht auch wegen des Geldes. Das kann nicht der primäre Grund sein, um in der Hotellerie oder Gastronomie zu arbeiten.
Wofür steht die Brand, also die Marke Ihres Hotels, und inwieweit ist das für Sie auch ein Wettbewerbsvorteil? Ist ja ein sehr etabliertes, traditionsreiches Haus.
Also wir sind ein klassisches Familienunternehmen, in dritter und vierter Generation geführt. Eines der wenigen privat geführten Fünf-Sterne-Stadthotels, die es in Deutschland noch gibt. Es gibt noch ein paar, die auch in privatem Eigentum sind, aber dann eben nicht von der Familie geführt wird. Und das sind wir. Das ist bestimmt ein Merkmal von uns. Wir haben 2012 einen Visions- und Strategieprozess gemacht und haben uns gefragt, was unterscheidet uns von anderen Betrieben? Und wir haben uns als Vision gesetzt, wir wollen das herzlichste Fünf-Sterne-Stadthotel Deutschlands werden. Nicht das rentabelste, nicht das größte, nicht das mit den meisten Zimmern. Das unterscheidet uns extrem von anderen Betrieben. Wir haben wirklich einen herausragenden, herzlichen Service, den wir unseren Gästen bieten. Und wir haben eine Mission formuliert, also unseren Purpose. Und wir nennen das Mission. Und wir haben gesagt, wir wollen einen Ort schaffen, an dem Menschen glückliche Momente erleben. Und das beginnt bei uns mit den Kolleginnen und Kollegen. Viele bezeichnen das als revolutionär, dass wir in einem Fünf-Sterne-Hotel den Gast nicht an die erste Stelle stellen, sondern den Kollegen und die Kollegen, den wir bewusst nicht Mitarbeitende nennen. Und dann erst der Gast und dann das Unternehmen. Wir glauben aber, dass das Gästeerlebnis nie besser sein kann als das Mitarbeitendenerlebnis. Und das ist auch ein Unterscheidungsfaktor, dass wir eben diesen Fokus auf den Mitarbeitenden haben. Und der macht dann den großen Unterschied auch bei unserem Gast.
Wie zeigt sich das, wenn der Mitarbeitende vor dem Gast steht oder wichtiger ist als der Gast?
Das zeigt sich beispielsweise darin, dass wenn ein Gast sich bei uns zum Beispiel hier sehr abwertend oder nicht wertschätzend gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen verhält, also wir haben zu 95% unglaublich nette Gäste, aber es gibt immer wieder Gäste auch, die wirklich auch persönliche Angriffe machen und Menschen abwerten, so nach dem Motto, kein Wunder, wenn sie nichts gelernt haben, dann sind sie in der Hotellerie oder einfach wirklich abwertend sind. Und das zeigt sich dann darin, wenn wir das mitbekommen, und das kriegen wir sehr schnell mit, wir meine ich jetzt meine Mutter und ich, die das Hotel operativ leiten, dass wir dann zu diesen Gästen hingehen und ihnen nahelegen, dass sie bitte mit unseren Kolleginnen und Kollegen respektvoll umgehen sollen, weil wir auch mit ihnen respektvoll umgehen. Und wenn sie das nicht machen, dann legen wir diesen Gästen auch nahe, das Hotel zu verlassen. Und da gibt's ein Paradebeispiel, was ich immer gerne zitiere. Wir hatten mal einen DAX-Vorstand, der wirklich vieles, was Gäste hier sozusagen unseren Kolleginnen und Kollegen zumuten, hatten mit uns weniger zu tun. Also dieser Gast kam eben schon aus Frankfurt, hatte sein Gepäck nicht bekommen, kam im Stau schon hier nach Heidelberg und war einfach schon geladen. Und hat dann schon am Empfang den ersten Kollegen so angeschrien, dass der kurz davor war zu weinen. Und dann haben wir schon gesagt, Achtung, müssen wir aufpassen. Dann sind wir dahin, haben mit ihm gesprochen. Das zog sich durch die ganze, den ganzen Aufenthalt durch. Also das nächste war das Zimmermädchen und am nächsten Morgen um 6 Uhr war eine Auszubildende dran. Und weil unser Frühstück fängt um 6 an, der Gast war um 5.30 Uhr schon da und wollte dann unbedingt frühstücken. Und weil das noch nicht vorbereitet war, hat er diese Auszubildenden auch zum Weinen gebracht. Wir hatten ihn dreimal vorgewarnt. Und dann war eben meine Mutter da, die immer um 5.30 Uhr schon da ist und hat dem Herrn dann gesagt, es tut uns furchtbar leid, wenn Sie so mit unseren Kolleginnen und Kollegen umgehen. Wir haben geschaut, es gibt noch andere Zimmer in Heidelberg. Wir haben Sie dort eingebucht, bitte verlassen Sie das Haus. Und dann hat er gesagt, ich bin DAX-Vorstand, das können Sie mir nicht sagen. Ich werde Sie platt machen, keiner meiner Kolleginnen und Kollegen wird mehr bei Ihnen wohnen. Ich werde Sie bei allen anderen Unternehmen auch fertig machen. Und dann sind wir aber stark geblieben, beziehungsweise meine Mutter hat gesagt, wenn Sie das so meinen, dann müssen wir das so machen. Und dann ist er gegangen, kam aber, und jetzt ist das gute Ende der Geschichte, nach einer Woche wieder und hat gesagt, es tut mir leid, Sie hatten recht, ich habe mich wirklich nicht gut verhalten, darf ich wiederkommen? Und dann, seitdem ist er einer unserer Stammgäste, er war jetzt schon lange nicht mehr da, weil er jetzt nicht mehr in dem Vorstand ist. Aber ich will damit sagen, wenn wir eine solche Situation haben, stellen wir das ökonomische Ergebnis, weil das war wirklich ein Risiko, hinten an, um unsere Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Das Gleiche ist, dass wir beispielsweise in Corona, als der Lockdown kam, gleich am zweiten Tag eine Beschäftigungsgarantie ausgesprochen haben, obwohl wir nur noch 2 Monate Liquidität auf dem Konto hatten. Wir haben gesagt, wir nehmen lieber privat noch einen Kredit auf, bevor wir einen unserer Kolleginnen und Kollegen entlassen. Auch da haben wir den Kolleginnen und Kollegen über die Ökonomie gestellt, über das Unternehmen. Im Nachhinein ist es jetzt extrem wertvoll gewesen, weil als es wieder losging, hatten wir ein tolles Team, was hoch motiviert war, unglaublich loyal. Während beispielsweise Häuser von Hotelketten, die hier in Heidelberg sind, am zweiten Tag nichts Besseres zu tun hatten, als 30% ihrer Kolleginnen und Kollegen zu entlassen, um das Geschäftsergebnis zu optimieren. Die wiederum haben jetzt noch Probleme, ihre Stellen zu besetzen. Also das heißt, im Zweifel für den Kollegen und die Kollegin und nicht für das Unternehmen. Und zugleich muss ich immer sagen, wir müssen natürlich wirtschaftlich agieren und wir müssen mindestens ein positives Ergebnis haben, weil sonst werden wir in Insolvenz laufen. Also das heißt, wir sind nicht naiv, aber wir setzen andere Prioritäten.
Nach Heidelberg kommen ja auch sehr viele amerikanische Gäste. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Auch mit den amerikanischen Gästen haben wir immer sehr positive Erfahrungen gemacht. Also Heidelberg ist ja mal sozusagen, das Patton Barracks waren hier, also die Amerikaner waren hier stationiert. Und es gibt enge Verbindungen zwischen Amerika und Heidelberg. Die Amerikaner lieben auch das Heidelberger Schloss. Und wir haben positivste Erfahrungen mit Amerikanern. Die lieben auch diese traditionsreichen Hotels, sind immer sehr positiv, sehr wertschätzend und sind übrigens auch die drittstärkste Gästegruppe bei uns im Haus.
Gibt es eine Nationalität, wo Sie sagen, das ist per se so ein bisschen anspruchsvoller?
Ach, ich glaube, es gibt in allen Nationalitäten anspruchsvolle und weniger anspruchsvolle. Wir sind ein sehr diverses Haus. Wir sind ein offenes Haus. Wir gehen mit allen Wünschen um und versuchen eben den Gästen hier ein Zuhause zu bieten. Und da muss man manchmal eben, wenn es andere kulturelle Unterschiede gibt, dann auch entsprechend anders agieren. Und da kann man nicht per se sagen, die sind anspruchsvoll oder weniger anspruchsvoll. Jeder hat so seine anstrengenden Seiten.
Gibt es eigentlich so ein Netzwerk, wenn Sie sagen, bei uns ist jemand ausfällig geworden, den mussten wir ja des Hauses verweisen oder so, dass Sie sich da austauschen mit anderen Luxushotels, dass es da Vorwarnungen gibt?
Also wir geben in der Regel, wir sind ja hochdiskret, keine Daten von irgendwelchen Gästen weiter. Außer wenn es sich um Gäste handelt, die ihre Rechnungen nicht bezahlen. Davor warnen wir andere Hotels. Also wenn es klassische Betrüger gibt, in Anführungszeichen. Das gibt es ja auch, die stadtbekannt sind oder deutschlandweit bekannt. Und wir merken, der ist in Heidelberg oder sowas, dann schicken wir eine kurze Nachricht an alle Hotels und sagen, Achtung, der in Anführungszeichen Zechbreller, der sich immer einmietet und am Ende wieder ohne Bezahlung auscheckt, da warnen wir die Kollegen ja.
Ist Ihr Segment eigentlich rezessionsunanfälliger, weil Sie ein Fünf-Sterne-Hotel sind mit wahrscheinlich höheren Zimmerraten und das Luxussegment reiche Leute weiterhin reich bleiben werden?
Auch das kann ich pauschal nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass wir extrem anfällig sind für Krisen und wir in der Regel ein Jahr vorher schon das Gras wachsen hören. Also bevor die Finanzkrise stattgefunden hat, waren wir ein Jahr vorher schon in Kurzarbeit mit unserem Team. Während die ganze Hotellerie noch gesagt hat, ist doch super, beste Zahlen ever, hat es bei uns schon angefangen zu wackeln. Und ein Jahr später war es dann in der Branche. Da hatten wir uns schon wieder einigermaßen stabilisiert. Also ich kann nur sagen, wir merken dieses Jahr auch schon wieder eine extreme Zurückhaltung. Und im Moment läuft es in der Gesamthotellerie noch ganz gut. Ich habe große Befürchtungen, wie es in 2025 aussieht. Also um Ihre Frage zu beantworten, wir sind hochgradig anfällig für wirtschaftliche Turbulenzen. Und es gibt nicht pauschal die Reisenden, die immer noch so viel Geld haben, dass sie immer wiederkommen.
Mit welcher Entwicklung rechnen Sie? Rechnen Sie mit einer Wirtschaftskrise, mit einer noch stärkeren in 2025?
Ja. Also ich glaube, es geht eher nach unten als nach oben im Moment gerade. Wenn ich die Signale höre, die wir von unseren Gästen hören, insbesondere von den Geschäftsreisenden, von den Firmen, die Buchungslage für zukünftige Tagungen, Veranstaltungen, die Reisekostenbudgets, da befürchte ich, dass es nicht besser wird als 2024, ja.
Hören Sie das eher von deutschen oder europäischen Kunden oder auch international?
Ich höre es verstärkt von deutschen.
In der Gastronomie sehen wir ja so eine Spreizung. Da gibt es ganz viele sehr kostengünstige Restaurants und sehr hochpreisige. Die Mittellage, die dünnt sich irgendwie gefühlt aus. Ist es in der Hotellerie genauso? Und was glauben Sie, ist der Grund?
Ja, das glaube ich auch. Wir hatten früher in der Hotellerie so eine pyramidale Struktur, also klassisch vom Ein-Stern-Hotel 2, 3 bis zum 5-Sterne-Superior-Haus. Und je höher sie kamen, desto weniger Betriebe gab es in dem Top-Segment. Ich glaube, dass wir eher uns in Richtung einer Sanduhr entwickeln. Das ist das, was Sie sagen. Also ich glaube, dass das Economy-Segment immer stärker wird, getrieben von einer immer stärker werdenden Digitalisierung und Automatisierung und auch von immer größeren Anbietern, die über sehr viele Ressourcen verfügen, sehr viel Know-how und eben durch das Segment, in dem sie tätig sind, auch über eine hohe Rentabilität. Und da gibt's Rentabilitäten bis zu 30%. Und die werden dann immer stärker, weil sie eben ihre Renditen dann auch wieder ins Geschäft investieren können. Der Mittelbau, das ist ja in Deutschland der Großteil der 2- bis 4-Sterne-Hotels, häufig eben wirklich Kleinstbetriebe, Familienbetriebe, die werden aufgrund der Dynamik im Markt, aufgrund der Megatrends, die da stattfinden mit Digitalisierung, Einsatz von künstlicher Intelligenz, der Aufbau von Employer-Branding-Marken, das ganze Thema Nachhaltigkeit, das bietet ja unglaubliche Chancen. Zugleich braucht man Investitionsmittel, um daran teilhaben zu können. Und viele von denen schaffen das nicht. Deswegen werden die sich, glaube ich, entweder übernommen oder aus dem Markt ausscheiden. Und dann gibt es nach oben hin wieder ein Segment, in der Nische, das durchaus profitabel betrieben werden kann. Und deswegen glaube ich, da werden Segmente sein, da wird es auch um Automatisierung gehen, auch um Digitalisierung, aber weniger sichtbar als im Economy-Segment. Aber die werden sich da auch halten. Und wir als Fünf-Sterne-Hotel, Familienbetrieben, glaube ich auch, dass wir eine Zukunftschance haben in der Nische, weil je stärker die Digitalisierung voranschreitet, und in Anführungszeichen, je unpersönlicher es wird in diesen digitalen Netzen, in denen ja tendenziell Wärme fehlt, desto eher haben solche Häuser wie wir, die so eine Art Ort der Zuflucht sind und der Beständigkeit und der Tradition und der persönlichen Ansprache, noch eine Chance, weil es da so einen Hort gibt, der irgendwie etwas verspricht, was man da draußen nicht mehr so hat.
Wenn Sie sagen, Sie widmen sich auch der Digitalisierung, Sie können ja, müssen Sie wahrscheinlich auch Prozesse digital gestalten und es gibt KI und so. Welche Beispiele gibt es da aus Ihrer Sicht? Wo werden Sie digitaler, ohne dass es der Kunde vielleicht merkt?
Also wir müssen natürlich auch digitaler werden, nicht nur, weil die Gäste es sich wünschen, sondern auch, weil wir versuchen, standardisierte Prozesse und wiederkehrende Prozesse durch künstliche Intelligenz oder Automatisierung zu ersetzen, um die Kolleginnen und Kollegen, die diese Prozesse im Moment machen, verstärkt in die Kundenbetreuung und Gästebetreuung einzusetzen. Also das fängt an, dass wir einen Chatbot auf unserer Website haben, jetzt seit ungefähr einem halben Jahr, weil die Anfragen, bieten Sie Frühstück auch für Externe an? Wie teuer ist Ihr Frühstück? Wann ist Ihr Spa geöffnet? Wie haben Sie Veranstaltungsräume? Die kriegen ja unsere Kollegen 100-mal am Tag gestellt. Und wenn wir davon schon allein 30% abfangen durch einen Chatbot auf unserer Webseite, der natürlich auch ständig weiter lernt, damit er nicht so ein 0815-Chatbot ist, sondern da auch dort der Gast sozusagen entlang der Customer Journey ein gutes Erlebnis hat, hilft uns das, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen am Empfang und in der Reservierung für andere Tätigkeiten einsetzen können, die einen noch stärkeren Kundenkontakt erfordern. Aber auch zum Beispiel im Einkauf, dass wir Dinge digital aufnehmen, in der Administration bei der Rechnungsabwicklung, dass wir Dinge digital einspeisen, aber auch im Zimmer zum Beispiel, dass wir ein Tablet haben und nicht mehr eine normale Gästemappe, die wir automatisch dann anpassen können. Auch Digitalisierung im Bereich von Revenue Management, dass wir einen Channel Manager haben, der unsere Daten beispielsweise in alle Portale genauso wie auf unsere eigene Webseite spielt und in unsere eigene Buchungsmaschine hinein. Also wir sind da auch sehr offen, bis hin zum Einsatz von ChatGPT beispielsweise, wenn wir Konzepte aufbauen müssen, wenn wir vielleicht versuchen, auch die Beantwortung von Gäste-E-Mails schneller, effizienter hinzubekommen, ohne an Individualität zu verlieren.
Was glauben Sie, wie viele Arbeitsplätze durch Digitalisierung in Ihrem Sektor letztendlich wegfallen werden? Ich war kürzlich in einem Hotel, da gab es keinen klassischen Room-Service. Ich konnte zwar etwas bestellen, aber das wurde gebracht mit einem Roboter tatsächlich an die Tür gefahren. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich weiß auch nicht, wie das generell ankommt bei den Gästen.
Also ich sage immer den jungen Kollegen, die bei uns frisch starten, dass sie in einer Branche starten, die tendenziell am Ende der vollständigen Digitalisierung und Automatisierung stehen. Da werden davor viele, viele andere Branchen viel stärker beeinflusst werden. Bis hin zu Steuerberatern, Rechtsanwälten, Ärzten etc. Überall dort, wo standardisierte Prozesse stattfinden. Bei uns findet natürlich auch vieles standardisiert statt, aber der Gast ist nie Standard. Das heißt, es wird immer individuell betrachtet werden müssen. Zugleich gibt es Hotels, da stimme ich Ihnen zu, da gibt es heute schon nur noch einen einzigen Mitarbeitenden. Der Rest wird alles über entweder Check-in-Automaten gehandelt, über Service-Roboter. Ich glaube, dass der Gast auch da sehr unterschiedlich sein wird. Es wird Gäste geben, die wollen nichts anderes, weil die wollen nur schlafen, die wollen einchecken, ohne dass sie begrüßt werden. Die wollen einfach raus, ihre Rechnung schon vorher bezahlt haben. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. In unserem Segment der Fünf-Sterne-Hotellerie werden, glaube ich, außer die administrativen Prozesse nicht sehr viel standardisiert werden. Also wir werden immer darauf setzen, einen persönlichen Kontakt zu haben am Anfang. Aber wir werden trotzdem hybrid anbieten. Das heißt, bei uns können Sie auch mit einer Pre-Stay-Nachricht, die Sie erhalten, Ihren Check-in schon per E-Mail selber machen, wenn Sie das unbedingt wollen. Sie können auch irgendwann mit Ihrem, also könnten wir theoretisch jetzt auch schon machen, dass Sie mit Ihrem Handy einfach so in Ihr Zimmer reinkommen, weil wir keine Schlüssel mehr haben. Aber um Ihre Frage zu beantworten, in unserem Segment glaube ich nicht mehr, dass 10% der Prozesse, die für den Gast sichtbar sind, digitalisiert werden. Wobei in den Hintergrundsystemen und in den Hintergrundprozessen kann ich mir durchaus vorstellen, dass da 90% alles, was standardisiert ist und automatisierbar ist, eben auch digital übernommen wird.
Wenn Sie so im Kundenkontakt sind, es kommt ein neuer Gast, was ist der sensibelste Bereich, der sensibelste Zeitpunkt, den man managen muss, damit er zufrieden ist?
Also wir versuchen natürlich entlang der gesamten Customer Journey den Gast zu betreuen. Und es fängt schon an, bevor er uns findet im Netz. Und wenn er uns gefunden hat, dann eben diesen gesamten Prozess zu begleiten. Sensibel ist es immer, wenn er dann wirklich auch hier vor Ort ist. Und da sind wir eben sehr nah dran. Wir haben 165 Kolleginnen und Kollegen für 122 Zimmer. Das ist sehr viel, die Ratio. Wenn Sie in ein Economy-Hotel gehen, da haben Sie manchmal 315 Zimmer und haben 13 festangestellte Mitarbeitenden. Das heißt, wir sind ganz nah am Gast dran. Und wenn wir merken, er ist nicht zufrieden, beziehungsweise wir erfüllen nicht seine Erwartung, wobei unser Ansatz ist ja, die Erwartung auch zu übererfüllen, dann gehen wir ganz schnell in Kontakt und versuchen, das wieder gut zu machen. Und dadurch, dass die Gäste so individuell sind, müssen wir immer an der einen oder anderen Stelle eben noch etwas verändern, damit er noch glücklicher ist. Wir zeigen ihm dann manchmal ein anderes Zimmer. Er kriegt ein anderes Kissen. Er möchte eine weichere Matratze oder er möchte eine härtere Matratze. Er möchte das Zimmer kälter oder wärmer. Das ist alles sehr individuell. Und genauso sensibel ist der Checkout. Also das Problem in der Hotellerie ist, wir müssen 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr Höchstleistungen bieten, die der Gast toll findet. Und es ist ein enormes Feld für Fehler. Und deswegen müssen wir unglaublich flexibel sein und in der Lage sein, mit Unstimmigkeiten, mit Fehlern, mit Unzufriedenheiten umzugehen. Und am Ende zählt jeder Moment, den der Gast bei uns verbringt. Und auch davor und danach, ob er zufrieden ist oder nicht.
Was würden Sie jungen Leuten sagen, die uns jetzt zuhören, was das Tollste am Hotelberuf ist?
Das Tollste am Hotelberuf finde ich, dass man Menschen glücklich macht. Also es gibt ja in der Glücksforschung, ist ja bekannt, dass nichts glücklicher macht, als andere glücklich zu machen. Wir versuchen den ganzen Tag nichts anderes. Und das Schöne in der Hotellerie ist, man hat mit Menschen zu tun. Man hat eigentlich keine Langeweile. Es ist immer wieder was Neues. Es ist unglaublich international. 65% bis 70% unserer Gäste sind internationale Gäste. Aber auch im Team haben wir 35% internationale Teamkollegen. Und man hat auch sehr gute Karrieremöglichkeiten und Aufstiegsmöglichkeiten. Und das, was man lernt, kann man überall anwenden, auf der ganzen Welt.
Da sprechen Sie einen Punkt an. Viele wechseln ja von, gerade in Ihrem Segment, von Luxushotel zu Luxushotel. Ist das wichtig? Also muss man so diese Lehrjahre in möglichst vielen guten Häusern verbringen?
Wir raten immer den jungen Menschen, die bei uns eine Ausbildung machen, wir haben im Durchschnitt 36 Auszubildende bei uns im Betrieb, dass sie nach der Lehre auch nochmal andere Betriebe angucken sich. Und das ist eben ein Vorteil in der Hotellerie und Gastronomie. Man kann sehr schnell ins Ausland und kann neue Sprachen lernen und neue Eindrücke machen. Und das ist toll. Es ist schon gut, wenn man auch besondere Stationen in seinem Lebenslauf hat. Es ist schön, dass wir auch zu einer dieser renommierteren Institutionen zählen, bei denen Menschen eben gerne auch nochmal Erfahrungen machen. Am Ende, glaube ich, kommt man immer wieder dahin zurück, wo es einem am meisten gefallen hat. Aber nochmal in die Welt rauszugehen und was zu lernen, das würden wir auch immer unterstützen.
Sie sind ja sozusagen im Hotel groß geworden. Wie war das so als Kind? Wie muss man sich das vorstellen?
Jein, muss ich sagen. Also ja, in dem Sinn groß geworden, weil ein Familienbetrieb natürlich immer mit am Tisch sitzt, egal ob man wirklich im Hotel sitzt oder nicht. Meine Eltern haben Wert darauf gelegt, dass mein Bruder und ich nicht im Hotel groß werden, weil sie gesagt haben, Fünf-Sterne-Hotellerie ist nicht das echte Leben. Deswegen haben wir immer eine Viertelstunde vom Hotel entfernt gewohnt. Wir waren aber einmal in der Woche mindestens immer da, auch zum Mittagessen. Und wir haben in den Ferien auch ab und zu hier gearbeitet, zum Beispiel Minibar kontrolliert oder sowas. Es ist so, dass man sehr früh unternehmerische Verantwortung mitbekommt, sehr früh Disziplin auch lernt, sehr viel Umgang mit Menschen lernt und einfach Unternehmertum mitbekommt. Und dadurch, dass dieser Betrieb eben 24 Stunden läuft, dann 365 Tage im Jahr, ist das permanent eigentlich ein Thema. Und das hat mir auch für mein späteres Leben sehr viel geholfen, dass ich das so mitbekommen habe, so live.
Können Sie besser kochen als Ihre Freunde?
Nein, das stimmt nicht. Aber das ist schade, dass ich das nicht kann. Aber ich habe nie in der Küche gearbeitet oder da mal ein Praktikum gemacht, leider, was jetzt eigentlich zu meinem Nachteil ist oder zum Nachteil meiner Freunde, meiner Lebensgefährtin.
Sie haben ja nach dem Studium auch woanders gearbeitet, bei Unternehmensberatungen. Aber was ist der Vorteil und was sind die Herausforderungen, mit der Familie zu arbeiten? Das ist ja nochmal was Spezielles.
Familienunternehmen sind sehr spezielle Systeme, da haben Sie recht. Und es gibt ja eine spezielle Theorie auch. Also das ist die Koevolution von Familie, Unternehmen und Gesellschafterkreis. Und das, was in dem einen System richtig ist, ist in dem anderen manchmal falsch. Also beispielsweise im Unternehmen gilt der Wert der Ungleichheit, in der Familie gilt der Wert der Gleichheit. Im Unternehmen ist Konflikt eine Transformationsressource, in Familien gilt der Wert der Harmonie. Also Kinder, streitet euch nicht am Tisch. Und diese Herausforderung bekommen Sie als Familienunternehmerkind sehr schnell mit. Also diese Koevolution von eigentlich sich widersprechenden Systemen. Und das ist auch der Unterschied, wenn Sie in einem solchen System sind, dass Sie unterschiedliche Rollen aufhaben und immer wieder klären müssen, in welcher Rolle rede ich jetzt eigentlich gerade mit wem. Und da vermischt sich natürlich Privatleben und Familienleben immer extrem. Und Sie schließen eben nie die Bürotür ab und gehen nach Hause und das Unternehmen ist weg, sondern es ist immer mit am Tisch. Und dann haben Sie eben die Themen wie Nachfolge. Sie haben Konflikte, die Sie ausstehen müssen, weil sonst geht das Unternehmen auch nicht weiter. Und das erfordert viel Kommunikation, viel Verständnis. Und es ist hilfreich, wenn man über diese Komplexität von Familienunternehmen etwas weiß. Und das hat mir sehr geholfen. Ich habe nochmal eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Coach. Und da ging es auch eben um Familientheorie. Und es hat mir geholfen, als ich hier bei uns ins Unternehmen eingestiegen bin, weil ich um die Dynamik wusste und auch um die Komplexität. Und zugleich war es hilfreich, dass meine Eltern auch schon Nachfolger waren. Dann hat man immer wieder die Möglichkeit, auf die Vorgängernachfolge zu rekurrieren. Und auch meine Eltern wussten, wie es sich fühlt, wenn man Nachfolger ist. Und gleichzeitig ist ein Erfolgsfaktor bei uns, dass wir einfach eine sehr enge Verbindung haben. Und das ist ein Erfolgsfaktor, der eben nicht immer gegeben ist. Also wenn Sie ein starkes Band der Liebe, sage ich immer, haben, dann trägt es eben auch die entsprechenden Konflikte, die notwendig sind, um eine Nachfolge erfolgreich zu gestalten.
Ist ja nicht immer einfach, wenn die Senioren immer noch mit im Business sind, macht es ja den Jüngeren das, ja, manche Entscheidung ganz schön schwer, ne?
Ja, also es gibt auch, jede Nachfolge ist anders. Und es gibt da auch nicht pauschal, dass man sagen kann, es ist gut, wenn die Senioren direkt ausscheiden oder es ist gut, wenn man die Nachfolger direkt nach dem Abitur mit ins oder nach dem Schulabschluss mit ins Unternehmen reinnimmt. Also es gibt so viele Nachfolgen, wie es Unternehmen gibt. Und zugleich ist es eine Entwicklung und ein Entwicklungsprozess, der sowohl von den Nachfolgern als auch von den Vorgängern viel verlangt, also auch Entwicklung verlangt. Also es ist auch anspruchsvoll, wenn man beispielsweise, so wie meine Eltern, 59 Jahre lang so einen Betrieb mit Herz und Seele geleitet haben, dann sich langsam zurückzuziehen und loszulassen. Und das muss man ja auch machen, weil der Betrieb wird ja quasi Teil von einem selber. Und zugleich ist es auch für einen Nachfolger anspruchsvoll, in diese Rolle reinzuwachsen. Also für mich war es beispielsweise so, dass dieser Nachfolgeprozess unglaublich wichtig war, um mich wirklich nochmal, auch das war eigentlich wie so eine zweite Pubertät, also wirklich aufzustellen und dann aus der Rolle der Tochter rauszugehen und in die Rolle der Nachfolgerin reinzuwachsen. Und da ist unheimlich paradox vieles dabei. Und gleichzeitig wollen zum Beispiel Vorgänger ja auch, dass die Nachfolger dann auch wirklich stark sind. Also das sind viele Dinge, die auf der einen Seite wollen sie, dass die Nachfolger es so machen, wie sie selber es auch gemacht haben. Auf der anderen Seite wollen sie, dass sie es anders machen. Und das ist immer ein Changieren zwischen Bewerten und Neuen, zwischen Lernen und Verlernen, zwischen auch stabilisierender Kontinuität und gleichzeitig auch wieder so eine konstruktive Destabilisierung, will ich mal sagen. Und diesen Prozess, den muss man gemeinsam gehen und da muss man manchmal auch zwei Schritte vor, einer zurück. Und ich glaube, dass das eine der wichtigsten Phasen waren in meinem Leben. Und ich bin sehr dankbar übrigens, dass ich jetzt das gemeinsam mit einem meinen Eltern noch mache. Manche sagen ja auch, könnte ich nie. Bei uns klappt es wirklich, finde ich, sehr gut und es macht auch unheimlich Freude. Und wenn Nachfolge gelingt, dann ist sie zutiefst berührend, auch wenn man nochmal gemeinsam mit den Eltern arbeitet. Das ist ja ein ganz anderer Kontext als in Familie, wenn man zusammen am Familientisch sitzt, wenn man gemeinsam ein Unternehmen führt. Und gleichzeitig, wenn Nachfolge nicht gelingt, kann es eben auch wirklich desaströs sein. Nicht nur für die Familie, sondern auch fürs Unternehmen. Und da gibt es viele Beispiele in der Wirtschaft, die ja durch die Presse gehen, bei denen das sehr schwierig ist und nicht nur Familien kaputt gehen, sondern auch Unternehmen.
Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit Ihren Eltern aus? Also wie muss man sich das vorstellen?
Also wir hatten einen langsamen Übergang. Ich bin, wie gesagt, erstmal nach meinem Abitur habe ich was ganz anderes gemacht und bin erst vor 14 Jahren, nachdem ich schon vorher 15 Jahre Unternehmensberaterin war, ins Unternehmen eingestiegen. Und ich bin sehr demütig eingestiegen. Ich bin jetzt nicht gekommen, habe gesagt, ich bin jetzt hier die Nachfolgerin, ihr macht jetzt, was ich sage, sondern ich habe erstmal projektweise mir den Markt erschlossen, den Respekt der Kolleginnen und Kollegen erarbeitet, den Respekt meiner Eltern natürlich erarbeitet, da waren die noch voll drin. Und dann waren es wie so kommunizierende Röhren. In dem Maße, in dem ich mich stärker reingearbeitet habe, haben meine Eltern Verantwortlichkeiten und Aufgaben abgegeben. Und wir haben so eine Doppelkonstruktion, also eine Betriebsaufspaltung gemacht. Mein Vater ist dann, als ich in die Geschäftsführung rein bin, nach 3 Jahren, aus der operativen Betriebsgesellschaft ganz ausgeschieden und hat nur noch die Immobilienverwaltung in Anführungszeichen gemacht. Also die verpachtet uns mehr oder weniger die Immobilie. Uns meine ich jetzt meiner Mutter und mir. Und wir haben eine sehr gute Aufgabenverteilung. Das ist auch hilfreich. Also klare Verantwortlichkeitsbereiche, über die wir uns sehr eng austauschen. Und ich habe immer mehr übernommen. Und und meine Eltern, das ist auch immer wichtig, haben von Anfang an gesagt, als ich dann drin war, jetzt bist du der Chef. Wir arbeiten dir zu. Aber wenn es hart auf hart kommt und du sagst, wir gehen A und wir würden eigentlich lieber B gehen, und dann machen die was ich sage, in Anführungszeichen. Und das ist auch sehr groß, finde ich. Und mein Vater ist irgendwann aus seinem Büro ausgezogen und hat mich da reingelassen. Also es sind so schrittweise Veränderungen, bei denen wir beide, glaube ich, also beide Seiten sehr gewachsen sind auch. Ja.
Glauben Sie, wenn man ständig mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun hat und auch oft in schwierigen Situationen, wenn der Gast unzufrieden ist oder Sonderwünsche hat und auch mit so vielen Menschen aus anderen Kulturkreisen, dass man da sein EQ, also seine Menschenkenntnis weiterentwickelt und auch die Fähigkeit, mit Menschen zu interagieren? Glauben Sie, dass man das auf diese Weise einfach reift?
Also ich glaube schon, dass man unglaublich viel lernt, wenn man mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammen ist, ja. Und das ist durchaus auch erlernbar. Also natürlich können wir auch Soft Skills lernen, wie Umgang mit Widerstand, Konfliktmanagement, Feedback, Kommunikationsfähigkeiten, Beschwerdemanagement. Aber man lernt bei jedem Gast etwas dazu und wir lernen auch voneinander tatsächlich. Und ich glaube schon, dass ich durch die ständige Präsenz des Hotels bei uns in der Jugend sehr viel gelernt habe über Umgang mit Menschen und wie man dort respektvoll nicht nur eben mit Gästen, sondern auch mit Kollegen, mit dem Taxifahrer, mit dem Lieferanten umgeht. Und das ist bei uns einer der wesentlichen Grundfaktoren, dass wir jeden Menschen, der bei uns im europäischen Hof reinkommt, gleich herzlich und gleich respektvoll behandeln. Und das kann eben auch der Taxifahrer sein, auch der Bodyguard. Und der wird genauso behandelt wie der Scheich von Persien oder der super Showstar, der bei uns reinkommt.
Haben Sie sich schon mal dabei ertappt, wenn Sie jemanden schon von Weitem sehen an der Rezeption, dass Sie die Menschen einordnen, auch nach Äußerlichkeiten?
Also ich glaube, das passiert automatisch, dass man da sozusagen eine erste Einordnung macht. Vieles ist ja auch ein Gefühl. Und zugleich haben wir eine sehr menschliche und zugewandte Grundhaltung hier im Haus. Und wir versuchen wirklich, den Menschen zu sehen, so wie er ist, und ihn nicht per se zu bewerten, sondern zu gucken, wie wir ihn glücklich machen können. Und das ist eine Haltung, die wir gelernt haben über Generationen und die wir versuchen weiterzugeben. Und wir, in Anführungszeichen, so blöd es klingt, wir lieben Menschen tatsächlich. Und das ist etwas, was wir auch in der Führung voraussetzen. Also ich habe mal in einem Post auch geschrieben, wer führen will, muss Menschen lieben. Ist vielleicht ein bisschen weit gefasst, aber zumindest mögen. Und wer in der Hotellerie arbeitet, muss auch Menschen mögen, weil er hat die ganze Zeit mit Menschen zu tun. Und meistens ist es so, wenn man eben sehr nett ist und höflich ist und zugewandt ist und herzlich ist, dann kommt es in der Regel auch genauso zurück. Und das ist eine unheimlich schöne Erkenntnis, weil man kann so viel tun, dass es einem selber gut geht, wenn man einfach nur etwas Gutes für andere tut.
Aber wie transportieren Sie dieses Mindset an junge Talente?
Also es hilft ja nichts, über Appelle zu arbeiten oder über Sanktionen, über Verbote oder Gebote. Das ist unsere Erfahrung, das wirkt nicht. Am meisten verinnerlichen Menschen Werte über gelebte Bezugspersonen. Und wenn sie das, was sie sich von anderen wünschen, selber vorleben, hat das die stärkste Kraft. Und deswegen tun wir in der Führung nichts anderes. Wir haben ja den Ansatz der dienenden Führung. Das heißt, wir verstehen uns als Dienstleister unserer Kolleginnen und Kollegen, den ganzen Tag das vorzuleben, was wir uns in unserer Unternehmensphilosophie zum Ziel gesetzt haben, die Werte, die wir uns gesetzt haben. Und das machen wir. Und dadurch machen wir Angebote an unsere Kolleginnen und Kollegen und versuchen, dass die gute Erfahrungen machen damit. Und es dann eben auch nachmachen. Sanktionieren oder kontrollieren oder eben incentivieren, davon halten wir nicht so viel. Wir müssen natürlich auch, vielleicht noch ein Punkt, wir haben den Ansatz einer Vertrauenskultur bei uns im Haus. Wir sagen aber immer, das ist achtsames Vertrauen. Das heißt, wir balancieren dieses Vertrauen, was wir schenken, durch kritisches Feedback, wenn wir etwas merken. Also immer direkt wieder Feedback geben, wenn wir merken, dass etwas so, nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und das ist unglaublich toll, wenn Sie sehen, was passiert, wenn Sie Menschen A, an den richtigen Platz setzen. Der richtige Platz ist der Platz, an dem er oder sie seine oder ihre Potenziale ganz entfalten kann. Und wenn das dann passiert, was möglich ist, wenn man Vertrauen schenkt, weil dann wachsen diese Menschen eigentlich über sich hinaus. Und das ist so der Ansatz, wie wir versuchen, dass das, was wir uns wünschen, eben von unserem Team auch gelebt wird.
Aber jetzt ist niemand perfekt. Sie haben auch mal einen Durchhänger oder sind vielleicht mal schlecht gelaunt. Ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie sagten, oh, jetzt war ich nicht so das tolle Beispiel, der Motivator?
Ja klar, das passiert natürlich immer. Wir sind alles nur Menschen. Aber wir bringen das dann auch in die Kommunikation. Also ich muss, es gibt natürlich, ich versuche relativ stabil zu sein und psychologische Sicherheit zu schaffen bei uns im Team. Das bedeutet eben auch eine Beständigkeit, eine Berechenbarkeit. Und ich habe das Glück tatsächlich, dass ich fast nie schlecht gelaunt bin. Und wenn ich es bin, oder schlecht gelaunt ist der falsche Ausdruck bei mir, aber wenn ich mal gestresst bin zum Beispiel oder wenn ich unter Druck bin, wenn ich vielleicht auch mal Angst habe, in Anführungszeichen, wenn der Umsatz einbricht bei Corona oder sowas, dann bringe ich das bei meinen Kolleginnen und Kollegen in die Kommunikation und dann entwickelt sich daraus wieder was anderes. Und wir haben überhaupt nicht den Anspruch, hier perfekt zu sein. Also wir sind perfekt und perfekt, auch in unseren Auftritten auf Social Media. Und wir wissen zu sehr, dass Menschen nicht perfekt sind. Und dann ist immer die Frage, wie geht man auch damit um? Und das erleichtert auch schon wieder viel. Wenn man Menschen eben zugesteht, dass sie weinen können, dass sie lachen können, dass sie auch mal schlecht drauf sein können und dass sie dann trotzdem im Team auch gehalten sind.
Gibt es schon eine weitere potenzielle Nachfolgergeneration oder wie sieht die Zukunft des Unternehmens aus?
Das ist eine gute Frage, die mir immer wieder auch gestellt wird. Ich selber habe keine Kinder. Ich habe einen älteren Bruder, der hat 4 Kinder, die allerdings alle nicht in der Hotellerie arbeiten. Aber das heißt bei uns nichts, weil meine Eltern haben von meiner Urgroßmutter übernommen. Da war meine Urgroßmutter 77. Ich bin ins Unternehmen eingestiegen. Da waren meine Eltern, ich glaube, 63 und 65. Ich habe noch ein bisschen Zeit und zugleich muss ich natürlich mich jetzt auch schon damit beschäftigen, weil mir kann ja auch jederzeit was passieren. Es gibt verschiedene Optionen. Es gibt auch noch einen Vetter, den ich mir vorstellen kann, der in der Hotellerie arbeitet, der genau auf meinem Level ist. Es gibt, wie gesagt, diese 4 Kinder meines Bruders und man weiß nie, was passiert.
Nochmal bezogen auf junge Menschen. Welche Tipps haben Sie an junge Menschen, die ja in der Hotellerie oder auch im sonstigen Berufsleben erfolgreich sein wollen, aus ihrer Erfahrung heraus?
Also ein Kerntipp ist, suche dir etwas, was du wirklich liebst. Das ist unser Führungskredo, wir lieben, was wir tun. Das heißt, wir versuchen, Menschen an die Stelle zu setzen, bei der er oder sie wirklich liebt, was er tut. Weil meine Erfahrung ist, wenn man liebt, was man tut, fällt es einem leicht. Man kommt da gerne hin, man wird darin erfolgreich sein. Am Ende folgt auch die Resilienz. Also ich würde jeden auffordern, so lange zu suchen, bis er etwas gefunden hat, wo es eine gute Passung gibt. Und dann würde ich ihm auch raten, mutig zu sein, Dinge auch auszuprobieren, auch mal zu wechseln, wenn man merkt, es ist vielleicht doch nicht meins. Und dann einfach sich weiterzuentwickeln in dem Feld. Also das ist meine Kernempfehlung. Und sich vielleicht gut zu vernetzen dann auch, um gute Erfahrungen zu machen.
Haben Sie spezielle Tipps für Frauen? Meine Erfahrung an der Wall Street ist, dass Frauen oft dazu neigen, Arbeit zu machen, hinter den Kulissen auch, also alles, was erledigt werden muss, wofür es normalerweise keinen extra Credit gibt und Männer dann automatisch intuitiv so die Führung ergreifen. Sie sind an einem dienenden Gewerbe. Sehen Sie da auch solche Tendenzen? Muss man da als Frau auch klarere Grenzen ziehen?
Ja, also wir sind in einer Branche, in der Frauen sehr dominant sind auch, zumindest in den auf den Arbeitsplätzen, noch nicht in der Führung. Bei uns im Betrieb sind 60% Frauen und es waren immer mindestens 50% Frauen auch in der Geschäftsführung. Deswegen leben wir da einen sehr progressiven Ansatz. Ich kann allen Frauen nur empfehlen, auch grundsätzlich wieder einen Ort zu finden, an dem sie wirklich ihr Potenzial entwickeln können, aber auch mutig zu sein und was soll ich sagen? Ich würde sagen, Macht zum Beispiel nicht moralisch zu betrachten, sondern einfach als Gestaltungsressource auch zu beachten, sich hörbar zu machen, sichtbar zu werden und nicht zu bescheiden zu sein. sondern wenn man etwas Gutes weiß, es dann eben auch zu artikulieren. Und da fehlt dem einen oder anderen noch ein bisschen dieser sportliche Aspekt da drin. Ja, also durchaus, man muss nicht zickig sein und man muss auch nicht, aber man muss klar seine Meinung vertreten und mutig sein und reingehen und da überhaupt nicht in Rollenklischees denken. Und ich glaube, das ist etwas, was mir sehr geholfen hat, weil bei uns in der Familie gab es nie einen Unterschied zwischen Männern und Frauen und Mädchen und Jungen oder bestimmten Rollenerwartungen, sondern da gab es immer Unternehmerinnen, die genauso angesehen wurden wie die Unternehmer und dass man da auch seinen Weg geht. Und ich glaube, da sollten Frauen sich eben auch an bestimmten Rollenmodellen orientieren, die das eben machen und das auch mutig machen. Und meine jetzt Wahrnehmung ist, dass es da gute Entwicklungen gibt, dass sich Frauen da auch im besten Sinne emanzipieren und überhaupt, also das überhaupt kein Thema mehr ist, ob es jetzt eine Frau ist oder ein Mann, sondern dass man da einfach seine Meinung vertritt und mutig voranschreitet, ja.
Das ist doch ein motivierendes Schlusswort. Danke für das klare und wertvolle Gespräch, Caroline von Kretschmann.
Vielen Dank, Frau Dr. von Kretschmann.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.